Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.
Guten Tag, hier ist das Oberlinhaus, beziehungsweise wir sind zwei Kollegen des Oberlinhauses. Ich bin Matthias Fichtmüller.
Mein Name ist Thomas Neubauer.
Und wir wollen uns heute über etwas unterhalten, das zeitlos ist, weil es alle Belange des Lebens berührt und weil wir seit gestern Nacht uns mit den Auswirkungen auseinandersetzen müssen.
Ja, Ihnen wurde auch eine Stunde Zeit gestohlen.
Geborgt. Geborgt. Also tatsächlich ist das Thema des heutigen Tages, unseres heutigen Podcasts, chronisch-diakonisch, die Zeit und vieles, was damit zusammenhängt.
Ja, ich freue mich drauf, viele Aspekte mit Ihnen diskutieren und erörtern zu können.
Haben Sie genug Zeit, Herr Neubauer, jeden Tag?
Jeden Tag 24 Stunden.
Ja, sehr gut. Ja. Und, was machen Sie damit?
Manchmal bin ich ein bisschen überfordert mit dem, was ich damit machen müsste oder sollte. Ja, ich glaube, es geht jedem so, dass man ab und zu mit seiner Zeit nicht klarkommt, weil es einfach zu wenig ist. Ja?
Na und nach der Zeitumstellung, die eine Stunde, die fehlt jetzt im Frühjahr?
Stört mich gar nicht. Also ich bin jetzt auch nicht der Verfechter, der jetzt irgendwie die Zeitumstellung gerne aussetzen möchte oder abschaffen möchte. Ich finde, eine Stunde mehr Tageszeit ist doch was Schönes.
Na, wir könnten es ja bei der Sommerzeit belassen. Also gerade die Zeitumstellung hat ja sogar die Europäische Union, Europäische Parlament, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle hat es ja die EU beschäftigt. Martin Schulz hat das mal angeregt. Wir könnten es ja bei der Sommerzeit lassen, dann haben Sie im Sommer über immer eine Stunde länger Licht.
Es ist tatsächlich aber kein Thema, für den ich jetzt irgendwie mich verkämpfen würde. Ja? Ich weiß aber auch aus dem Freundeskreis, dass manche meiner Freunde dann auch Schlafstörungen haben oder schwerer in die Nacht kommen und so. Also von daher ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass das auch gesundheitliche Auswirkungen hat, diese Umstellerei der Zeit. Aber mich selber stört sie tatsächlich nicht.
Ich finde es auch ganz gut, wenn man die Sommerzeit belassen würde. Kenne aber auch die Diskussion, dass es letztlich an der Ostgrenze Polens bis hin nach Küste Portugals so eine große Bandbreite gibt und die Auswirkungen, wenn man sagt, wir lassen das dann bei zwei Zeitzonen, ja enorm wären. Aber das haben wir heute ja auch gar nicht zu klären, sondern wir wollen tatsächlich mit Ihnen nachdenken über das Phänomen der Zeit. Und da fragt man sich, wenn man an Zeit denkt, schaut man ganz schnell auf die Uhr, aber das ist ja nicht die Zeit. Was ist die Zeit?
Also ich kann es auch nicht so wirklich beschreiben. Ich kenne so die altherkömmliche Beschreibung von Vergangenheit zu Gegenwart in Zukunft als immerwährender Fluss. Und ich glaube, Einstein hat das Ganze dann einmal auf den Kopf gestellt. Aber tatsächlich hört da auch schon mein Wissen über Quantenphysik und Co. schon auch wieder direkt auf. Ja?
Also nicht in die Tiefe des Raumzeit-Kontinuums einsteigen. Das ist, da sind wir. Ich muss auch die Hände heben und sagen, nee, da wird
nicht. Ja, bei mir ist direkt jetzt auch Schluss.
Ja, ja? Ja, sehr gut. Also dann wollen wir das nicht. Das überlassen wir den Profis, die dann darüber nachdenken. Aber tatsächlich die Frage, ist die Zeit, da meine ich nicht die Uhr, also nicht die Zeitmesser, das ist ein technisches Gerät, ist die Zeit eine Erfindung oder eine Entdeckung?
Ja, Sie haben mich das schon mal gefragt. Da hatte ich dann, glaube ich, gesagt, es ist eine Erfindung oder der Versuch eines Beschreibens des Tagesablaufes wahrscheinlich, ja? von morgens bis abends in die Nacht.
Aber der Tagesablauf ist ja dann schon eine Struktur und dann ist ja die Zeit, was vorgegeben ist, was immer da ist.
Ja.
Tag und Nacht.
Ja, genau. Ja? Also darum der Versuch eines Beschreibens. Die Zeit ist der Versuch, etwas in eine Struktur zu geben, etwas zu beschreiben in 24 Stunden.
Das könnte man wirklich weitertreiben. Wenn man den Tag- und Nachtrhythmus sieht, gibt es die Zeit auch, als es noch keinen Menschen gab. Gab es da schon die Zeit?
Ich glaube nicht.
Das ist interessant, tatsächlich sind wir jetzt im Bereich, ich habe auch keine finale Antwort, aber bevor der erste Mensch auf der Welt war, bevor es ein Bewusstsein gab, sagen wir es mal so, bevor es ein Bewusstsein oder überhaupt Leben auf der Welt gab, gab es da schon die Zeit. Ist Zeit nicht eigentlich ein anderes Wort für Erkenntnis, für Vergänglichkeit?
Ja, ohne die Vergänglichkeit gäbe es die Notwendigkeit von Zeit nicht.
Aha, und Vergänglichkeit kann ja nur da sein, wenn man darüber nachdenkt, alles in der Welt, auch ich, mein Leben, ist vergänglich. Und dann strukturieren die Menschen diese Zeit. In der Bibel wird das ja so schön beschrieben. Gott schuf Tag und Nacht, Sonne und Helligkeit und Dunkelheit, Sonne und Mond und Gestirne. Das ist ja letztlich die Struktur. Mhm. Und damit auch die Struktur nicht nur eines Tages, Tag und Nacht, sondern mit den Gestirnen. Wir haben dann irgendwann, hat jemand entdeckt, alle 365,25 Tage wiederholt sich das Ganze und so ist plötzlich das Jahr entstanden. Mhm. Dann hat man es in 12 Monate strukturiert und dann in 52 Wochen oder wie auch immer. Und plötzlich gibt es eine Struktur und die kleinste Einheit der Struktur ist dann die Sekunde oder das, was wir erleben, Millisekunde oder so.
Die können wir beide dann zumindest nicht mehr zählen. Ja. Ne?
Das heißt, Zeit ist schon etwas, was einem geschenkt wird.
Und was man nie hat.
Das ist die Erfahrung vieler Menschen, dass die Zeit verrinnt.
Ja, und die, ich glaube, für insbesondere in der jetzigen, in dem jetzigen Zeitalter, wobei ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht in jeder Generation ein immerwährendes Thema ist, wie die Zeit verrinnt, wie wenig Zeit man für etwas hat oder dass man gar keine Zeit hat. Ja? Also ich glaube, jeder Generation, ob nun in der Industrialisierung oder wir heute, bedauert und klagt darüber, dass die Zeit nie genug ist.
Also der Volksmund hat ja gerade für die Zeit oder den Umgang mit der Zeit so unendlich viele Sprichworte oder was auch immer kreiert oder geschaffen. Natürlich, Zeit ist Geld, also Ökonomisierung der Zeit, das ist ein Thema, was uns heute beschäftigen wird. Stellen Sie sich vor, Herr Neubauer und all die, die uns jetzt hören, Sie kriegen jeden Tag 86.400 Euro geschenkt. Jeden Tag 86.400 Euro, jeden Morgen, und sind verpflichtet, dieses Geld bis zum Abend auszugeben. Um 24 Uhr verfällt es. Sie können es also nicht ansparen.
Ich vermute, es sind jetzt die Sekunden, oder? Jetzt habe ich nicht nachgerechnet.
Glauben Sie mir hier nicht die Pointe. 86.000 Euro jeden Tag. Und Sie kaufen sich was Schönes. Und dann?
Dann ist es weg.
Aber irgendwann, wenn Sie morgen wieder das Geld bekommen, kauft man sich vielleicht erstmal ein schönes Auto oder eine schöne Uhr oder was immer man möchte. Man kann es nicht ansparen. Was macht man irgendwann mit dem Geld, das man morgen früh wieder hat?
Vielleicht gewinnt man die Gelassenheit, mit diesem geschenkten Geld dann auch umzugehen.
Na und wie?
Also ich kann mir vorstellen, wenn man am Anfang nicht genug davon hat und so ein Bewusstsein sich entwickelt, ja, ich krieg's jeden Tag wieder und ich habe jeden Tag eine bewusste Entscheidung damit zu treffen. Und man gewinnt ein wenig Gelassenheit in diesem Kontext, dass man dann auch ein gutes Verhältnis dazu aufbaut, um es dann vernünftig zu nutzen. Und jeden Tag ja wahrscheinlich dann auch für was anderes. Ja? Also mal für die Partnerschaft, mal für die Freizeit, für die Hingabe bei der Arbeit. Ja? Also sozusagen auch das ist ja etwas, was wir vielleicht nochmal heute besprechen können. Die Work-Life-Balance. Ja? Also wie gehe ich mit dem geschenkten Geld um? Ein bisschen werde ich ja auch in die Arbeit investieren müssen.
Also generell glaube ich, wenn man, also nachdem die ganzen persönlichen, scheinbar notwendigen Bedürfnisse gestillt sind, man kauft sich was Schönes und dann irgendwann ist das, aber wenn man es jeden Tag bekommt, ist das gesättigt.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass man das Geld dann abgibt und verschenkt es.
Ja, man schenkt ja auch jemandem Zeit.
Ja, eben.
Ja, genau. Ja.
Also ich glaube tatsächlich, man verschenkt es, weil man weiß, ich brauche es nicht mehr, ich kann damit nichts mehr, ich habe ja alles. Also wird das Ganze verschenkt. Und wenn man das dann tatsächlich überträgt auf diese 86.400 Sekunden, die wir jeden Tag geschenkt bekommen, jeden Tag. Sie wachen morgens auf und haben diese Zeit geschenkt und sie können sie nicht anspeichern, sie können sie nicht mitnehmen, dann mag ein sinnvoller Umgang mit der Zeit doch sein, dass man genau dieses, das, was man für sich braucht, nimmt man, aber den Rest, der verfällt, sinnvollerweise verschenkt.
Ja, und also um nochmal auf so sinnhaft zu kommen, ne? Dieser sinnhafte Umgang, ja, dieses sinnhafte Investieren und Verschenken, wenn man das erreicht, zum Beispiel bei der Arbeit, dann ist es was ganz Schönes, ja, weil man dann Arbeit auch nicht als Belastung, als ausschließliche Belastung empfinden kann. Ja,
ja, die Erwerbsarbeit, genau. Ja. Also wohl dem oder der, die darüber wirklich auch dankbar sein können, die gern zur Arbeit gehen, die eine Arbeit haben, die ihnen Freude macht und oder Sinn stiftet, hatten wir schon mal in einem unserer Podcasts. Und dass gleichzeitig dass man etwas zurückbekommt, so wie man etwas anderes abgibt, zum Beispiel von den 86.000 Sekunden, die man am Tag hat, anderen Menschen oder dem Bereich, in dem man tätig ist, geben und gleichzeitig aber das, was übrig bleibt, eben auch anderen Menschen zu verschenken.
Ja, wenn Sie das, ich muss mich so dran denken an das Ehrenamt, wo man ja auch seine Zeit verschenkt. Ja? Ja, wir haben ja viel bei uns im Oberlinhaus, viele Menschen, die sich in Form eines Ehrenamtes um die Gottesdienste kümmern, um die Freizeitgestaltung kümmern und einfach unterstützen die Therapeutinnen und Therapeuten oder die Pflegenden und in verschiedenen Einrichtungen. Und die schenken uns ihre Zeit. Und das finde ich einfach eigentlich was ganz Schönes. Ja? Das, an die musste ich gerade denken, wegen Work-Life-Balance und so. Ne?
Gleichzeitig erleben wir, der Begriff fiel ja vorhin schon, ein direktes Gleichheitszeichen zwischen Ökonomie und Zeit. Zeit ist Geld, habe ich ja vorhin gesagt, sagt der Volksmund. Ist in der Wirtschaft ein tatsächlicher Fakt.
Absolut.
Etwas, was wir vorfindlich haben. Und wir und das Oberlinhaus sind in einem Bereich tätig, in dem es in ganz, ganz vielen Bereichen um die direkte Zuwendung zum Menschen geht. Assistenz, Begleitung, Pflege. Also die Begriffe sind sehr weit gefasst. Und gerade im Bereich der Gesundheit und der Pflege erleben wir, dass dieser ökonomische Zeitaspekt eine immer stärkere Rolle spielt.
Ja, es gibt, glaube ich, eine Studie von der DRK, die das genau auch beschreibt, dass in der Pflege der Zeitdruck und die immer wiederkehrenden Veränderungen, ja, also die nicht planbaren Prozesse, zu einer enormen Belastung der Pflegenden führen oder die Hauptfaktoren von der Pflegenden sind. Also diese Personalschlüssel, mit denen wir ja auch arbeiten müssen in den verschiedenen Bereichen, die führen ja zu einer Verknappung von Kapazität oder Zeit, die wir in den verschiedenen Bereichen haben. Einfach um sozusagen dieses dann auch wirtschaftlich überhaupt gestaltbar zu machen. Und das schränkt eben auch ab und an unsere Fähigkeit, unsere Möglichkeit ein, die Zuneigung oder die Zuwendung, nicht Zuneigung, die Zuwendung, den Patientinnen zu geben, die es vielleicht in dem Moment braucht, weil vielleicht die Zeit dafür nicht vorgesehen ist.
Das ist ja in vielen Bereichen so und das geht nicht nur den Kolleginnen und Kollegen im Oberlinhaus so, die mit Patienten oder Klienten arbeiten. Das geht, glaube ich, in der Sozialbranche fast allen so, auch weil es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich an Zeiten erinnern, als das noch nicht so einen großen Druck gab. Als viel mehr Möglichkeiten oder auch Zeit zur Verfügung stand, sich dem einzelnen Klienten oder dem Patienten zuzuwenden.
Ja, da muss ich gleich an unsere Anfänge im Oberlinhaus denken. Ja, wir haben ja sozusagen zwei für uns prägende Persönlichkeiten. Die ersten Menschen mit Behinderung, denen wir eine besondere Zuwendung haben zukommen lassen, Hertha Schulz und Ludwig Gerhard. Das können Sie vielleicht auch besser beschreiben, als ich das kann. Aber bei dem Gedanken der Zeit, dort hat man sich wirklich ausschließlich um die Bedürfnisse dieser beiden damals gekümmert, also für uns exemplarisch, und Wege erschlossen, die vorher so gar nicht klar waren. Ja, wenn ich an Hertha Schulz denke, die nichts hören und nicht sehen konnte und die sozusagen völlig isoliert lebte und mit der besonderen Zuwendung damals dann das Kommunizieren gelernt hat, also Zeit, die man ihr geschenkt und gewidmet hat. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass es heute gar nicht so richtig möglich wäre.
Das waren sicherlich andere Zeiten, da sind wir wieder bei der Zeit. Das waren völlig andere Zeiten, 140 Jahre ist das jetzt her. In der Aufbauphase des Oberlinhauses als Diakonissen, also evangelische Nonnen, sich dann tatsächlich die Zeit genommen haben und gesagt hatten, wir kümmern uns um diese beiden Kinder, der Ludwig Gerhard körperbehindert, Hertha Schulz taubblind, wir kümmern uns um sie, weil die beiden mit ihrer jeweiligen Beeinträchtigung im Mittelpunkt standen. Und es ging nicht um Abrechnungen mit irgendwelchen Krankenkassensystemen. Das Oberlinhaus war damals zum großen Teil spendenfinanziert. Und die Schwestern selbst haben gesagt, wir wollen keinen persönlichen Besitz haben, wir wollen kein Gehalt haben, wir wollen in Armut leben und nehmen uns die Zeit, die dieses Kind braucht für diese Betreuung. Die Frage ist, ob solche Innovationen, man kann das geradezu sagen, Pioniergeist, so ein Start-up wie das Oberlinhaus damals, ob das heute möglich wäre. Wenn heute jemand käme mit einer völlig neuen Diagnose, hätten wir die Zeit und die Kraft und die Kompetenz, uns damit so auseinanderzusetzen.
Na, ich glaube, es ist wirklich eine Herausforderung, die man als Unternehmen nur dann erbringen kann, wenn man ja irgendwie eine Hoffnung hat, daraus vielleicht ein Produkt, eine Leistung zu generieren, die dann einen weiterbringt. Wir hatten ja nun gerade eine Zeit der Pandemie und Long-Covid ist ja etwas, was uns beispielsweise auch beschäftigt. Ein Prinzip neues Krankheitsbild, was zum Teil unerforscht ist, was zum Teil unklar ist, wie es verläuft, höchst individuell verläuft. Und wir haben in dem therapeutischen Angebot unsere Herausforderung, wirklich etwas zu gestalten und auch dann abzurechnen. Und das ist so was glaube ich, der Unterschied ist. Ja, wir sind ja automatisch irgendwie in einer Notwendigkeit, dann auch eine abrechenbare Leistung daraus zu generieren. Ja, und unsere Mittel, die wir haben, sind eben eingeschränkt, weil nicht gar so viele ihre Zeit uns dafür auch schenken.
Ja, die Ökonomisierung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, da werden sehr schnell die Hände gehoben, sagen ganz furchtbar die Entwicklung, so darf das doch nicht sein. Da muss man der Fairness halber sagen, die Medaille hat immer zwei Seiten. Die andere Seite ist, wenn wir mehr Zeit für Therapie, für Pflege und Ähnliches bekämen, müssten in der Folge irgendwann die Krankenkassen oder die Rentenkassen ihre Beiträge erhöhen. Das heißt, es ist ein gemeinschaftlich finanziertes System. Das Geld, das im System ist, kann nur ausgegeben werden. In vielen Bereichen steigen die Kosten. Und wenn man zurück will zu den scheinbar guten alten Zeiten, dann muss man aber auch die Konsequenz tragen und sagen, das hat aber dann auch an einer anderen Stellschraube logischerweise etwas zur Folge, nämlich dass zum Beispiel die Beiträge steigen.
Naja, es gibt ja gerade im Kontext Long-Covid dann Arbeitsgemeinschaften, Forschungsprojekte. Es gibt ja eine auch finanzierte Forschung in diesem Bereich. Ja. Es ist eben nicht mehr das einzelne Unternehmen, wie damals das Oberlinhaus, die auf die Bedürfnisse der Einzelnen eingehen und daraus dann eine Kompetenz entwickeln. Im Prinzip ist ja auch irgendwie so ein marktwirtschaftliches Modell. Ne? Also wir leben heute ein bisschen davon, ja, was damals auch an Kompetenz entwickelt wurde in der Top-Blindenarbeit beispielsweise. Bei Long-Covid sind wir wahrscheinlich auch nur ein sehr kleiner Player. Unsere Rolle ist eher klein in dem Kontext. Ja.
Sie haben eben die Corona-Pandemie angesprochen, insbesondere so im Rückblick für mich die erste Welle. Da haben wir ja ein Anhalten der Zeit erlebt, eine Entschleunigung, als viele Bereiche des öffentlichen Lebens komplett heruntergefahren wurden.
Ja.
Auf einmal hatte man Zeit.
Ja, und rückblickend romantisiert man ja vieles, ja, so, aber rückblickend. Und ich muss sagen, wir waren jetzt nicht betroffen von Sterbefällen in der Familie oder von Verwandten und Freunden, die wir nicht besuchen konnten im Krankenhaus. Sowas gab's ja alles. Und dann ist die Rückschau natürlich eine andere. Und mal abgesehen von den Themen, die wir im Oberlinhaus zu lösen hatten, so ganz privat, war das auch wirklich mal ganz schön. Ja, wir konnten nicht shoppen gehen. Wir wurden nicht von anderen Dingen abgelenkt, sondern wir waren mal auf uns gestellt, sind schön spazieren gegangen, haben gespielt zu Hause und Schule gemacht. Also es war auch irgendwie eine schöne Zeit, ja.
Das höre ich ganz oft. Ja. Ging mir ja im Prinzip auch so. Plötzlich hat man das, was man jahrelang herbeigesehnt hat, einfach mal eine Woche ganz viel den Kopf frei und nicht so belastet sein. Plötzlich hat man diese Entschleunigung. Aber wir wollen das Ganze auch jetzt nicht zu sehr romantisieren. Natürlich hat die Auswirkung der Pandemie für viele, gerade auch für jüngere Leute, enorme Nachteile gehabt und wirkliche Schwierigkeiten.
Ja, die fehlenden Kontakte, die jungen Menschen hatten, ja, in der Schule, im Studium, ja, und Studium angefangen, Kommilitonen noch nie gesehen, ja, monatelang, ja, den Professoren nur online kennengelernt, ja, oder meine Tochter ist damals in der 6. Klasse gewesen, kein Abschiedsfest, keine Begrüßungsklassenfahrt. Also es war dann auch schon auch eine harte Zeit, die diese Pandemie mit sich brachte, mal abgesehen auch von den gesundheitlichen pandemischen Themen, die Corona-Pandemie mit sich brachte.
Gerade junge Leute, die vor Lebenslust sprühen und keine Besuche empfangen durften und Ähnliches.
Nicht weggehen durften, ja.
Also. Oder auch Bewohnerinnen und Bewohner in unseren Häusern, die keine Besuche empfangen durften. Also das eben zuvor Gesagte soll nicht relativiert werden, aber es sollen verschiedene Perspektiven zu dem gleichen Thema auch angesprochen werden.
Ja, ich glaube, gleichermaßen kann man das ja wahrnehmen. Ja? Auf der einen Seite die Zeit miteinander gut zu verbringen und auch zu genießen und sich entschleunigt fühlen. Auf der anderen Seite hatte es aber auch eben diese Auswirkungen.
Und die Frage ist dann, wenn ich nichts machen kann, ist das dann nutzlos? Bin ich dann plötzlich nutzlos geworden, wenn man alles unter einen Nutzenaspekt sieht? Nun wissen wir, dass das Menschsein mehr ist als eine Zweckoptimierung oder eine Nutzenperspektive. Aber natürlich haben sich einige dann gefragt, wenn mein Beruf plötzlich runtergefahren werden kann, was für einen Sinn oder was für einen Nutzen hat er dann überhaupt?
Ja, na gut, da haben wir im Oberlinhaus ja vielleicht auch, zumindest habe ich das so wahrgenommen, genau das Gegenteil verspürt. Ja, dass man wahrgenommen hat, wie wichtig Gesundheitswesen, wie wichtig Eingliederungshilfe und Fürsorge ist, wie wichtig auch Schule und Kita ist, obwohl das ja nun auch runtergefahren wurde, sind wir ja dankenswerterweise jetzt uns klar, dass die Schließung der Schulen nicht notwendig gewesen wäre und heute unbedingt zu vermeiden wäre.
Also wir erleben, dass geschenkte Zeit nicht immer Geschenke sind, über die sich die Beschenkten uneingeschränkt freuen können.
Das stimmt, ja.
Und übertragen auf den Rhythmus, und da sind wir wieder bei dem klassischen Punkt der Zeit, auf dem Rhythmus zum Beispiel der Woche, gibt es ja schon. Wir haben zum Beispiel den Sonntag als einen geschützten Tag, unterschieden von Sonn- und Werktagen. Der Sonntag, also der Sonnabend nicht, aber der Sonntag, tatsächlich als ein geschützter Tag, in dem zum Beispiel die Ladenöffnungszeiten für die meisten Geschäfte ganz stark eingeschränkt sind. Immer mal wird wieder hier in Potsdam auch darüber diskutiert, wie viele Adventssonntage sollen denn Einkaufssonntage sein. Aber die Chance, einmal in der Woche durch eine vorgegebene Struktur, die sich natürlich aus dem biblischen siebten Schöpfungstag ableitet, einen Tag lang runterfahren, zur Ruhe kommen und nicht die Dinge machen, die man sonst macht. Ist doch auch eine Riesenchance, finde ich.
Ich genieße das, ja. Der Sonntag ist für mich auch wirklich ein Tag des Anhaltens, des Entspannens oder des Miteinanderseins, ne? Schön kochen, Spaziergänge, Sport, ach, was man denn am Sonntag nicht alles machen kann, ja. Ich brauche auch diese ganzen Geschäfte nicht. Aber ich finde erstaunlich, wenn Sie es so sagen, dass es doch schon in der Bibel steht, dass man am siebten Tag ruhen soll.
Ja.
Also es gab wohl auch damals das zwingende Bedürfnis, einen Ruhetag einzuführen, von den immerwährenden Belastungen sozusagen einen Schnitt zu haben.
Ja, wir würden das heute Sozialgesetzbuch 001 nennen, vielleicht aber tatsächlich ein auch für die damalige Zeit sehr fortschrittlicher Gedanke, dass Menschen und auch Tiere ja an diesem Tag wirklich ruhen sollen zur Regeneration, aber eben auch zum Kultus, also zum Gottesdienstfeiern und Ähnlichem. Mhm. Und das ist in der Diskussion immer mal wieder, wenn über die Ladenöffnungszeiten in Deutschland diskutiert wird und verglichen wird mit anderen Ländern, Spanien, Frankreich, Italien, wo sonntags eben auch große Supermärkte offen haben, habe ich in den vergangenen Jahrzehnten immer eine Allianz erlebt zwischen christlichen Kirchen, Sportvereinen und Gewerkschaften. Das sind drei gesellschaftliche Gruppen, die nicht unbedingt ganz eng gedacht werden, aber im Kampf um den Sonntag stehen die wirklich Schulter an Schulter und haben gesagt, nein, wir wollen, dass dieser geschützte Tag erhalten bleibt, um eben eine Unterbrechung des Alltags zu haben. Und das weiß man doch im normalen Leben auch. Wenn der Alltag immer gleich verläuft, dann ist nichts Besonderes mehr dabei. Und so kann das Wochenende, der arbeitsfreie Sonnabend und vor allen Dingen eben auch der geschützte Sonntag wirklich eine Unterbrechung sein.
Ja, also wie gesagt, ich genieße das sehr und diese permanente 24/7, wie man so sagt, ne, Verfügbarkeit und Belastbarkeit, die führt ja auch zu genau diesen Problemen, die diese Verfügbarkeit auch generiert. Ja? Wir haben verstärkt mit Burnouts zu tun, mit Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, sozusagen eine Entlastung sich zu organisieren. Und dazu müssen wir mal wissenschaftlich recherchieren, das habe ich jetzt nicht getan, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein steigendes Problem, was wir gesellschaftlich haben.
Die Zeit ist ja unser Thema. In all den Facetten im Rahmen dessen, was wir im Oberlinhaus erleben, das Nachdenken über das Phänomen der Zeit als solches. Zeit kann man auskosten, man kann sie verschlafen, man kann sie totschlagen, man kann sie verplempern, man kann Sinnvolles mit der Zeit machen, mit den 84.400 Sekunden, 86.400. Das ist die richtige Zahl, die Sekunden, die wir jeden Tag geschenkt bekommen. Und gleichzeitig gibt es Situationen, wo wir, ich habe es ja eben gesagt, manchmal auch das Gefühl haben, wir vertrödeln die Zeit oder andere vertrödeln unsere und ihre eigene Zeit.
Oh ja, also wir haben ja den Roman Momo von Michael Ende, ein ganz tolles Buch. Auch das kann man mal wieder lesen. Wir haben beim letzten Mal ja Robinson Crusoe. Dieses Mal wäre die Buchempfehlung Momo zum Thema Zeit. Und wenn meine Tochter so TikTok guckt, ja, und da sozusagen auf ihrem Handy rumwischt, dann denke ich mir, da ist der graue Mann, ne? Da sind die grauen Männer. TikTok als moderner grauer Mann. Zeitfressend, zeitstehlend.
Würden Sie das auch sagen, wenn Ihre Tochter auf dem Sofa sitzt und einen deutschen Klassiker, na gut, Goethe kommt jetzt wahrscheinlich bei einer Tochter nicht so gut an, aber irgendein schönes Buch lesen würde?
Wahrscheinlich nicht, nein. Das ist zugegebenermaßen natürlich eine Bewertung ihrer Tätigkeit, ja. Und ich will nicht verhehlen, wahrscheinlich hat meine Mutter das Gleiche gedacht über mein pubertäres Verhalten mit der Zeit, ja. Es ist bewertend, das, was sie da tut, auch nicht ganz gerecht, ja. Sie würde, wenn sie das jetzt hört, würde sie mir wahrscheinlich auch die Leviten lesen. Aber es ist halt trotzdem ein Phänomen. Und das ist TikTok betrachtet ja auch schon ein wenig erstaunlich. Ja? Diese Wischbewegung, die ist ja konzipiert. Ja? Man muss aktiv bleiben und das finde ich auf der einen Seite ganz erschreckend, auf der anderen Seite aber irgendwie faszinierend, ja? Dass man eine App entwickelt, die einen dranbleiben lässt. Ja? Und dann die Stunden, Minuten und Stunden vergehen und plötzlich, weiß nicht.
Suchtpotenzial sozusagen über kleine Finger- oder Daumenbewegungen erzeugen.
Man hat das Gefühl, glaube ich, dass man es im Griff hat, ja? Dass man den Prozess beeinflusst, was irgendwie auch Quatsch ist. Ja?
Ich kenne dieses Gefühl, das Sie eben beschrieben haben, natürlich auch für mich selbst jetzt. Mhm. Ich kenne Momente, wo ich denke, das war jetzt völlig sinnlos, hast du hier eine Stunde verplempert.
Das kenne ich auch.
In der Ich-Perspektive lässt sich das natürlich leichter dann auch rekapitulieren. Was habe ich hier eigentlich gemacht? Und müsste ich dieser Zeit nachtrauern, die mir da verloren gegangen ist? Ja. Kann man ja nicht den ganzen Tag und die ganze Wachzeit durchstrukturieren unter gewissen Effizienzgesichtspunkten, auch sozialen Effizienzgesichtspunkten.
Um Gottes Willen, ja.
Also. Es gehören eben auch die Zeiten der Muße dazu, des Abschaltens, des Runterkommens für einen selbst. Dann kann man weiter eben auch gut geladen durch den Tag gehen.
Mhm. Ja, ich sag mal so ein bisschen flapsig, der BWLer redet dann vom Zeitmanagement, ja, irgendwie eine effiziente, gute Gestaltung der Zeit, die wir so haben. Und zugleich denke ich, in der Pflege oder in der therapeutischen Behandlung ist das Managen, das Strukturieren der zur Verfügung stehenden Zeit auch etwas, was entlasten wirken kann. Also in der Notaufnahme, gut, die haben wir jetzt nicht im Oberlin-Haus, ist wenig zu strukturieren. Da kommt das, was kommt, ja? Oder in der Pflege kommt das, was kommt. Aber wenn man das, was man strukturieren kann, gut strukturiert, dann glaube ich, führt das auch zu einer Entlastung der Pflegekräfte oder der Heizungspfleger oder auch der Schülerinnen und der Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer. Ja, wenn man das, was wir in der Oberlin-Schule gestalten, wenn man das gut strukturiert, dann hat man wahrscheinlich auch die Freiheit und die Zeit, sich auf unvorhergesehene Dinge besser einlassen zu können.
Genau, und damit umgehen zu können. Das ist ja auch eine Gabe, wie man mit Irritationen im normalen, möglicherweise sogar geplanten Ablauf, wie man damit umgeht, wie man sie bewältigt. Also ja. Lösungskompetenz für unvorhergesehene Dinge, das macht ja auch einen stark selbst.
Ich denke, wenn man so an, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Kind eskaliert, ja, aufgrund oder hat einen epileptischen Anfall oder was auch immer Unvorhergesehenes passiert. Wenn der Rest des Ablaufes strukturiert und klar ist, dann hat man eben auch die Freiheit, sich genau auf das Bedürfnis dann entsprechend einzulassen. Ja, also von daher, wenn ich so an Zeitmanagement denke, dann ist es bei mir auch ein bisschen dieser Widerspruch zu, ich manage etwas, ich optimiere etwas, also Effizienz getriggert. Ich glaube aber, wenn man tiefer drüber nachdenkt, ist es eben auch etwas Entlastendes, etwas Strukturierendes, etwas, was den Mitarbeitern und Mitarbeitenden auch Freiheiten ermöglicht.
Wir erleben in einigen Bereichen des Oberlin-Hauses, dass so eine feste Struktur, die vorgegeben ist, wie sie ja in vielen anderen Bereichen auch vorgegeben ist des Lebens, dass sie tatsächlich groß hilfreich sein kann. Ich denke an das Berufsbildungswerk. Mhm. Am Stadtrand von Potsdam werden über 400 Jugendliche mit verschiedenen Behinderungen in 30 verschiedenen Berufen ausgebildet. Mhm. Und das sind die jungen Leute, die dort in einem Setting ihre Ausbildung erleben und erfahren, weil sie eben eine Beeinträchtigung haben, die für diese Zeit ihrer Ausbildung noch ein Jahr dazu bekommen. Mhm. Die normale Ausbildungszeit wird um ein Jahr und in Ausnahmefällen noch um mehr Zeit verlängert, damit sie mit ihrer jeweiligen Teilhabeeinschränkung tatsächlich auch dann die Ausbildung gut zu Ende bringen können. Mhm. Denn die Prüfungen, und das fand ich immer interessant im Berufsbildungswerk,
sind genau die gleichen. Ne?
Sind genau die gleichen. Ja. Die müssen am Ende vor der Industrie- und Handelskammer oder vor der Handwerkskammer abgenommen werden. Mhm. Da gibt es auch keinen Bonus mehr. Mhm. Der Bonus ist tatsächlich, oder die nicht der Bonus, sondern die Anpassung an die besonderen Bedingungen und Förderbedarfe, ist die Verlängerung der Ausbildungszeit. Mhm. Ja. Das ist eine Riesenchance, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ja.
Eine tolle Leistung, die Agentur für Arbeit dann in den Berufsbildungswerken den jungen Menschen ermöglicht. Und das Gleiche ist die Frage einer Auszeit für sich selbst oder einer Streckung der Zeit, so wie im Berufsbildungswerk, für sich selbst zu bekommen. Das ist ja eigentlich in der Reha genauso.
Ja, da ist man ja in der Regel gezwungen, ja, ob man nun wollte oder nicht. Also wir haben ja elektive Eingriffe in unserer Oberlin-Klinik, wenn man dann eine Hüfte eingesetzt bekommt oder am Knie operiert wird oder was auch immer notwendig dann ist. In der Reha lässt man sich, und das ist für die Mitarbeitenden und Mitarbeiter in der Reha immer ganz, ganz wertvoll, lässt man sich einfach auf diesen Prozess auch ein. Man nimmt sich die Zeit, ja, und das spielt dann in der Regel vieles andere keine Rolle, sondern es spielt dann die Therapie eine Rolle, es spielt die Wasserzeit eine Rolle, es spielen Physiotherapien und Sporttherapien eine Rolle, das Arztgespräch. Also man muss sich ganz einlassen auf diesen Prozess. Und ich glaube auch im Tussener van Seidenhaus extremer, wenn man über das Übergangswohnen nachdenkt, wo wir ja Menschen mit erworbenen Behinderungen betreuen, da ist das Thema Zeit nochmal eine besondere. Es steht nochmal in einem besonderen Kontext, weil man sozusagen sich ganz diesem widmen muss und kann und wir eben auch können, ja, sich diesen Bedürfnissen dann zu widmen.
Im Lichte der vergehenden Zeit, im Studio hier ist jetzt keine Uhr, aber wir haben ja ein wenig ein eigenes Zeitgefühl. Im Lichte der vergehenden Zeit kommt man natürlich immer auch an die eigene Endlichkeit. Mhm. An die Frage im Rückblick, wie viel Zeit habe ich, wir hatten das Wort vorhin verplempert, wie viel Zeit habe ich ausgekostet? Mhm. Finde ich ein schönes Wortspiel, die Zeit auskosten. Das hat ja was mit Geschmack zu tun,
ja, bewusst mit Genuss,
wahrnehmen. Ja? Ja. Ja. Mit Genuss, genau. Ja. Ja. Und gleichzeitig aber eben auch die Frage, das Menschenleben wäre 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre, steht in der Bibel. Wir hatten eine Diakonisse, Schwester Hertha, die ist 107 geworden, hatte dann ihr 87-jähriges Dienstjubiläum, weil eine Diakonisse immer im Dienst ist. Ja. Selbst wenn sie körperlich nicht mehr arbeiten kann, betet sie für andere Menschen. Das ist eine anstrengende Arbeit. 87-jähriges Dienstjubiläum. Da relativieren sich die Rentenpläne in Europa plötzlich, wenn man diese Zahlen dann hört. Aber tatsächlich dieses Zeitauskosten vor dem Horizont der eigenen Endlichkeit. Wir beide haben einen Film gesehen, haben wir uns neulich mal drüber unterhalten, am Rande. Ein belgischer Film, Das brandneue Testament. Ich fand ihn sehr beeindruckend.
Ich fand ihn auch ganz beeindruckend. Jetzt kennen Sie ja meine Schwäche. Ja? Ich kann mir Filme nie wirklich gut merken und damit auch die Geschichten der Filme nie wirklich gut merken. Also ich kriege jedes Mal einen neuen Film geschenkt, wenn ich ihn auch schon zum x-ten Mal
sehe. Ja, ich kann ja mal versuchen zusammenzufassen.
Ja, genau.
Also darum Gott wohnt in Belgien, hat eine Tochter und die Tochter streitet sich, pubertierende Tochter streitet sich mit ihrem Vater und hackt irgendwie seine Festplatte oder seinen Computer und schickt allen Menschen eine SMS mit dem Datum ihres Todes.
Ja.
Jeder bekommt eine Nachricht, wie viele Tage oder wie viel Zeit er oder sie noch zum Leben hat. Und die Frage, die dahinter steht, oder dieses tolle Gedankenkonstrukt. Ja. Was wäre, wenn wir den Tag unseres Todes wüssten? Würden wir anders leben? Ich finde es ganz interessant, zur Zeit vor kurzem lief in den Kinos eine sehr gute Verfilmung des Romans, Was man von hier aus sehen kann. So heißt auch der Film. Da gibt es eine ähnliche Szene. In dieser Geschichte sieht eine alte Frau immer ein Okapi und wenn sie dieses Tier sieht, ganz eigenartiges Tier aus Afrika, wenn sie dieses Tier sieht, dann stirbt im Dorf ein Mensch. Und plötzlich geht die Geschichte rum, sie hat heute Nacht wieder in ihrem Traum, sie hat es geträumt, sie hat in ihrem Traum so ein Okapi gesehen. Und was machen die Menschen in diesem Dorf? Sie schreiben alle Briefe, um die letzten Dinge zu klären. Sie rennen alle im Film toll dargestellt zum Briefkasten, stecken die Briefe rein mit Lebensbeichten, mit Bitten um Verzeihen. Sie versuchen, die letzten Dinge zu ordnen. Und dann stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Und all die Überlebenden rennen zum Briefkasten, bevor der Postbote kommt und wollen ihre Briefe wieder zurückhaben.
Ja.
Zwei Filme, die sich in humorvoller Art und Weise mit der uns verbleibenden Lebenszeit auseinandersetzen. Was würden wir machen, wenn wir wüssten, wie lange wir noch zu leben haben? Würden wir anders leben?
Ich glaube, eine Zufriedenheit stellt sich dann ein, wenn man jeden Tag so lebt, als ob es der letzte wäre. Aber jetzt nicht in diesem übertriebenen, ich muss doch irgendwas erleben, ja, sondern hatten wir das nicht auch in dem ersten Podcast? Diese Zufriedenheit, wenn man keine unerledigten Geschäfte hat. Ja? Man braucht nicht zum Briefkasten rennen, weil irgendwie alles dann doch klar und gesagt ist. Ja? Man hat keine Konflikte, man hat nicht vergessen, jemandem seine Zuneigung auszusprechen, ja, oder vergessen oder sich nicht getraut, sondern man hat im Prinzip alles so geordnet und lebt so, dass man im Prinzip auch jeden Tag gehen könnte. Ich glaube, dann stellt sich auch ein, dass man mit der verbleibenden Zeit gut umgeht. Ich glaube aber auch, wenn man wüsste, es ist dann in 8 Jahren zu Ende, dass das alles über den Haufen wirft. Also es wäre irgendwie eine ganz schreckliche Vorstellung, glaube ich.
Ich finde es ebenfalls furchtbar.
Ja.
Also furchtbar zu wissen, wie viel Zeit einem noch bleibt. Ja. Die Offenheit des Lebens ist dadurch da, dass man es genau nicht weiß.
Ja, genau. Ja.
Ja, also die Zukunft ist offen. Ja. Die kommt uns entgegen. Der Mensch sagt zwar, die Zeit vergeht, aber die Zeit sagt eigentlich, der Mensch vergeht. Ja. Also das ist relativ schnell zu klären. Im Lichte der 10 Milliarden Menschen, die diese Welt existiert, ist dann das Zeitalter eines Menschenlebens tatsächlich ein Windhauch, ein Atemzug der Natur, wenn überhaupt.
Ich habe gelesen, dass ein Kuss und ein Stein im Kontext der Zeit beides eigentlich nur zwei Ereignisse sind. Also der Stein ist ja eigentlich ein Gegenstand, ja? Aber wenn man das Zeitfenster ganz groß zieht, dann ist der Stein genauso wie ein flüchtiger Kuss eigentlich nur ein kurzer Moment oder ein kurzes Ereignis. Ja? Wenn man das Zeitraster lang genug zieht, ja? Das ist ja sozusagen die Notwendigkeit. Weil, ja?
Genau,
finde ich auch einen ganz spannenden Gedanken. Ja? Das zeigt eben auch die Vergänglichkeit des alles von allem, was es so gibt. Ja?
Dahinter steht ja diese unvorstellbare, für mich jedenfalls, ich kann nur für mich sprechen, unvorstellbare Geschichte, kann man sich eine Zeitlosigkeit überhaupt vorstellen? Und da sind wir beim Begriff der Ewigkeit. Was ist die Ewigkeit? Ich nehme da mal eine Anleihe an Grimms Märchen. Die Gebrüder Grimm haben ja ihre Märchen gesammelt, sind ja nicht von ihnen, sondern sie sind umhergezogen, haben Märchen gesammelt und unter anderem das Märchen von Hirtenbüblein. Der ist so klug und dann kommt er zum König und der König stellt ihm drei Fragen und die Fragen beantwortet er ganz geschickt, indem er sie umdreht. Und dann kommt die Frage, wie viel ist eine Sekunde der Ewigkeit? Und da guckt dieses Kind den König an und sagt, es gibt in Hinterpommern einen Berg, der ist eine Stunde hoch und eine Stunde breit und eine Stunde tief, also die Laufzeit. Mhm. Eine Stunde jeweils. Und alle 100 Jahre kommt zu diesem Berg ein kleiner Vogel und wetzt seinen Schnabel. Einmal links und einmal rechts. Mhm. Wenn dieser Berg abgewetzt ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vorbei. Das fand ich stark. Ja. Weil das ist so unvorstellbar, wie die Ewigkeit unvorstellbar ist. Oder eben der bestürmte Himmel über uns. Etwas, was wir mit unserem Denken nicht fassen können. Mhm. Und deswegen können wir auch die Zeit nicht fassen. Und wir können sie nicht festhalten. Und weil wir die Zeit nicht festhalten können, versuchen wir es gar nicht erst sonderbar.
Nein, sondern sind schon am Ende unserer Zeit für heute.
Genau so ist es. Ja. Wir schauen in die Mikrofone und damit in den Raum, der an Zeit gebunden ist. Wir grüßen alle Hörerinnen und Hörer.
Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Radio Potsdam für die Begleitung.
Und freuen uns auf den nächsten Podcast in 4 Wochen.
Dessen Thema wir natürlich wieder nicht verraten.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlin-Haus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.